Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Schauspieler Christian Friedl hat in Michael Haneckes Film Das Weiße Band den Dorflehrer gespielt. In der Fernsehserie Berlin-Babylon einen Polizeifotografen. Heute Abend hätte er seine erste große Theaterinszenierung gezeigt am Staatsschauspiel in Dresden, Macbeth. Die Aufführung wurde abgesagt, wir wissen warum, und also hatte er am Abend Zeit, über Macbeth zu sprechen, über das Requiem für einen Tyrannen, das er geplant hat. Wir werden ihn hören, Christian Friedl. Außerdem erinnern wir an den Country-Sänger Kenny Rogers, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. 24 Nummer-1-Hits, 3 Grammys und 120 Millionen verkaufte Platten. Der US-Country-Star Kenny Rogers hat die Musikgeschichte nachhaltig geprägt und nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Über seine Stimme, über seine Kunst, über seine Themen möchte ich nun mit Michael Groth sprechen. Herr Groth, was war das denn für ein Typ, der da Ende der 50er Jahre seine Karriere begonnen hat und der dann 1978 war das, glaube ich, mit The Gambler, mit diesem Album den internationalen Durchbruch geschafft hat? Was war das für ein Typ?
Also ein anpassungsfähiger Typ, ein vielseitiger Typ. Er kam aus sehr einfachen Verhältnissen. Die Familie lebt im sogenannten Public Housing in Houston. Also das sind öffentliche Gebäude, die dann wenig wohlhabenden Familien zur Verfügung gestellt werden. Durchaus eine Seltenheit, auch im Staat Texas. Er hat sich da rausgearbeitet. In den 60er Jahren fing er an zu musizieren. Wie gesagt, durchaus vielseitig. Er widmete sich zunächst auch dem Jazz, dem Folk, dem Rock und der Country Music. Das war schon ein breites Spektrum und Ende der 60er Jahre fand er tatsächlich dann seine erste Band. Die nannten sich Kenny Rogers and the First Edition und sie hatten tatsächlich auch einen Hit. Ruby, Don't Take Your Love to Town hieß es. Die Arbeit mit dieser Band setzte er bis 1974 fort und dann machte er weiter als Solokünstler.
Also keine ganz geradlinige Entwicklung musikalisch, Sie haben es gesagt, vom Jazz, ein bisschen Pop, auch Folk, aber dann Country. Und ja, beim Stichwort Country Music, da denken viele ja, das klingt nach heile Weltmusik. Welche Themen haben ihn denn interessiert, Kenny Rogers?
Na, ihn haben schon ein bisschen auch diese abwegigen Themen interessiert, diese Menschen mit Brüchen. Natürlich fällt einem zuallererst sein größter Hit ein, der Song The Gambler. Da geht es um einen Menschen, der spielsüchtig ist. Das ist ja durchaus kein heile Welt-Thema, aber er hat damit einen Nerv getroffen und er hat dann auch einige dieser Themen bearbeitet. Aber er war sich auch nicht zu schade für Liebeslieder, viele Duette, beispielsweise ganz berühmt mit Dolly Parton, Island in the Stream. Also solche Sachen hat er auch gemacht und der Erfolg hat ihm recht gegeben.
Beschreiben Sie doch ein bisschen seine Stimme und sein ganzes Auftreten. Wie hat er denn gewirkt? Was hat den Klang seiner Stimme ausgemacht?
Kenny Rogers war ein sogenannter Crossover-Künstler. Also er war kein reiner Country-Sänger. Er hat immer wieder die Brücke in die Popmusik gesucht und gefunden. Das hat ihn auf der anderen Seite bei den Kritikern, die natürlich die reine Lehre vertreten, nicht besonders beliebt gemacht, aber seine Stimme hat ein großes Publikum erreicht. Sie war anpassungsfähig. Das hört man in seiner Duettarbeit, das hört man auch in seiner Arbeit als Schauspieler beispielsweise. Er hat in vielen Fernsehserien gespielt. Vieles hat sich um das große Thema Spielen entwickelt, entlang dieses Songs, über denen wir sprachen. Also man hat gemerkt, er war ein vielseitiger Mann. Und es gibt ein Zitat von ihm, das ist sicherlich heute nicht mehr politisch korrekt, aber es ist von ihm und man sollte es zitieren. Er hat gesagt, er singe Songs, die die Männer sagen möchten und die die Frauen hören möchten. Ich glaube, das fasst seine Worte, seine Songs ganz gut zusammen. Dazu muss man sagen, die Melodien und auch die Lyrics hat er in der Regel nicht selbst geschrieben.
Was machte denn jetzt seine ungemeine Popularität aus? Wie wurde er, wie das so schön heißt, zu einer wirklichen Ikone?
Da muss man natürlich die Musikmaschine Nashville im Hinterkopf haben. Die suchen Künstler mit einem Anspruch, der tatsächlich nicht nur die kleineren Clubs befriedigt, sondern der ein Massenpublikum im Radio und dann auch im Fernsehen verfolgt. Und da haben sie eben mit Kenny Rogers jemand gefunden, der nicht nur singen konnte, der nicht nur die richtigen Songs hatte, sondern der auch ein Auftreten und eine Erscheinung hatte, die man eben auch filmen konnte. Allzu viele Künstler fallen einem da nicht ein, die das so wie er auch praktiziert haben.
Also bekannt durch Film und Fernsehen dann letztendlich.
So kann man auch das sagen, ja.
Die Trauerfeier für Kenny Rogers, der jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben ist, die wird stattfinden, wenn die Corona-Krise vorbei sein wird. Herr Groth, wie reagiert insgesamt die Szene denn jetzt auf diese Krise? Wie reagiert zum Beispiel Nashville, die Menschen von Nashville?
Also zunächst mal muss man sagen, dass das ja schon der zweite Schlag ist, der Nashville innerhalb von wenigen Wochen getroffen hat. Vor wenigen Wochen ging ein fürchterlicher Tornado durch die Stadt und hat Teile der Stadt in Trümmern hinterlassen. Da begann man gerade mit dem Aufbau. Nun dies. Im Grunde genommen ist Nashville so wie alle Städte in Europa, in der Welt. Man schließt, die Clubs haben zu, es gibt keine Konzerte. Aber auch hier beweisen die Amerikaner mal wieder, dass sie tatsächlich nach vorne blicken und weitermachen wollen. Sie geben Online-Konzerte und da kann man sich auch hier leicht einklicken. Es gibt eine Website, die heißt tennessee.de und wenn man da dann weiter auf Corona klickt, findet man Konzerte, die jetzt seit einigen Tagen von vielen Country-Musikern ins Netz gestellt werden.
Im Alter von 81 Jahren ist der Country-Sänger Kenny Rogers gestorben. Michael Groth hat an ihn erinnert. Dankeschön.
Gern.
Er meuchelt sich zur Macht, dieser Macbeth. Vom Feldherrn zum schottischen König, er geht über Leichen. Seine Frau, die Lady Macbeth, sie stachelt ihn an. Und schließlich wird er besiegt, wie es die Hexen prophezeit haben. Vor gut 400 Jahren hat William Shakespeare diese Tragödie geschrieben. Der Stoff stammt aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, uralt und doch immer auch aktuell. Das Streben zur Macht mit allen Mitteln, die fiebrigen Ängste und Halluzinationen, das unaufhörliche Getriebensein und dann das Tragische an der Tragödie. Es gibt keine Freiheit, kein Entrinnen, da gibt es nur den Untergang. Heute Abend hätte es am Dresdner Staatsschauspiel eine Macbeth-Premiere gegeben. Um 19:30 wäre der Vorhang aufgegangen zu dieser Inszenierung von Christian Friedl, der auch den Macbeth gespielt hätte. Und um genau 19:30 habe ich ihn in Dresden erreicht. Herr Friedl, guten Abend.
Guten Abend.
Der Vorhang geht auf. Was hätten die Zuschauer in Dresden in diesem Moment zu sehen, zu hören bekommen?
Also die Zuschauer hätten am Anfang eher einen Film gesehen. Am Anfang steht nämlich ein kleiner Film, der die letzten Minuten von Macbeth aufzeigt und dann hätte sich der eiserne Vorhang geöffnet und der Beginn eines düsteren, atmosphärischen Albtraums, durch den sich Macbeth quälen muss, den er selbst heraufbeschworen hat, würde dann beginnen.
Ein Albtraum, ist das insgesamt ein Intrigenspiel? Wird das zur Raserei oder ist das eher ja, mit dem Florett fein ausgefochten?
Der Albtraum ist ja in das Stück schon eingeschrieben und ich habe versucht, das Stück mehr oder weniger wirklich wie eine Fabel zu lesen, ein Requiem für einen Tyrannen, habe ich das immer überschrieben, habe das Stück aufgeteilt in 8 verschiedene Requiem-Parts und gehe mit dem Albtraum eher feiner um. Also es gibt zwar den im Macbeth fast auch schon eingeschriebenen Nebel, aber es gibt kein einziges Kunstblut zu sehen, was ja schon fast revolutionär ist, wenn man den Macbeth macht ohne Blut, weil es eigentlich ein sehr, sehr blutiges Stück ist. Aber mir geht es eher um die Fabel eines Menschen, der sich verführen lässt, auf die schiefe Bahn zu kommen und dann keinen Ausweg mehr findet, sondern sich immer mehr hineingräbt. Und in meiner Version ist er eigentlich von Anfang an umgeben von den Opfern, die er auf dem Gewissen hat und die ihn nach und nach heimsuchen.
Sie sprechen von Ihrer Version, also Ihrer Interpretation?
Genau. Also man kann sagen, ich habe versucht jetzt nicht das Rad neu zu erfinden oder das Stück jetzt sozusagen komplett neu zu erfinden, aber ich habe mich schon gefragt, was interessiert mich an dem Stück, was möchte ich erzählen und was kann man vielleicht in diesem doch sehr oft bereits gemachten Stück noch entdecken? Und ob mir das jetzt gelungen ist oder gelingen wird, das wird sich noch herausstellen. Aber ich glaube, es gibt Begegnungen, die es nicht im Stück gibt, zum Beispiel von Lady Macbeth und Lady Macduff. Die Lady Macduff habe ich auch viel größer gemacht. Sie hat ja eigentlich nur eine einzige Szene am Abend. Und ich habe ihr verschiedene neue Szenen geschrieben aus dem Textmaterial von Shakespeare.
Man kennt sie aus dem Kino auch, Herr Friedl, Michael Haneke, Das Weiße Band, Berlin, Babylon, um nur 2 Titel zu nennen. Wie ist das denn jetzt, wenn Sie als Schauspieler auch Regie führen und zugleich dann auch mitspielen? Was ist das denn für eine merkwürdige Perspektive? Das gibt's ja nicht häufig.
Das gibt's nicht häufig und ich gebe auch gern und offen zu, dass es das auch nicht häufig gibt, weil es eigentlich nicht geht. So, ich habe dieses Experiment.
Und trotzdem machen Sie es.
Aber dieses Experiment einfach jetzt zugelassen, weil ich es selber spannend fand. Und ich muss sagen, nach den 7 Wochen, die wir jetzt geprobt haben, ist es bislang sehr, sehr gut aufgegangen, weil ich habe von Anfang an die Karten offengelegt, habe von den Schwierigkeiten gesprochen, die sich ergeben, dass man eben eine Rolle nicht wirklich ausfüllen kann oder eine andere Rolle immer auf der Strecke bleibt. Und das, glaube ich, diese Offenheit hat dem Ensemble auch Vertrauen gegeben und Neugier gegeben, damit umzugehen. Und es ist interessant, wenn man dann auf der Bühne steht, selber spielt, merkst du ja als Schauspieler auch, wo hakt es, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und man kann dann auch sofort besser versuchen, die Situation besser hinzustellen.
Herr Friedl, Sie sind ja ein Multitalent. Sie wären heute nicht nur Regisseur und Schauspieler in Personalunion gewesen, sondern auch noch Komponist der Theatermusik, die Sie mit Ihrer Band Woods of Burnham entwickelt haben. Welche Funktion sollte denn die Musik haben in diesem ganzen Spiel?
Ich habe das Ganze, wie ich eingangs erwähnte, als ein Requiem erarbeitet und habe mich dabei von dem Requiem von Ligeti inspirieren lassen, was ja eine sehr dunkle, gar nicht eine über den Glauben assoziierte Komposition ist. Die Musik ist sozusagen in jedem Part ein wichtiger atmosphärischer Teil und teilweise gibt es auch ein paar Songs, obwohl ich vermeiden möchte, dass es Macbeth das Rockmusical oder die Rockoper wird, sondern die Musik schafft teilweise Räume, schafft Atmosphären und manchmal ist sie auch wie ein Bilderreigen in einer Art, ich sag's jetzt mal positiv und wohlwollend, in einer Art Shakespeare-Show.
Ein Schauspieler, der nicht spielen kann in diesen Zeiten, ein Regisseur, der nicht fertig inszenieren kann, seine Ideen, ein Musiker, der mit seiner Band nicht auftreten kann. Wie ist das denn für jemanden, der für seine Arbeit so brennt wie Sie, Herr Friedl? Erleben Sie diese Tage ein künstlerisches Vakuum?
Die letzte Woche ist immer die wichtigste Woche, finde ich, bei der viele Entscheidungen fallen müssen.
Die letzte Woche vor der Premiere.
Die letzte Woche vor der Premiere und die fällt uns natürlich jetzt gerade weg. Andererseits ist es aber auch eine Chance. Ich merke, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, runterzukommen, weil ich war eigentlich in einem Tunnel und man möchte das dann auch gerne fertigstellen und das ist quälend, dass man jetzt nicht weiß, wann man es fertigstellen wird. Was auf jeden Fall eine Chance ist, ist, dass man eine Bestandsaufnahme hat und das Ganze sacken lassen kann, sacken lassen muss und man natürlich nochmal draufschauen kann. Ich würde jetzt aber keine Corona-Verweise mit einarbeiten, aber ich glaube, dass man die Chance nehmen kann, um Sachen vielleicht weiterzudenken und noch tiefer dann in die Materie wieder einzusteigen.
Und was werden Sie die nächsten Tage machen? Das ist jetzt eine sehr private Frage, aber greifen Sie in die Tasten Ihrer Instrumente, Ihres Klaviers?
Das werde ich bestimmt machen, weil das ohne Musik kann ich irgendwie keinen Tag überleben. Klingt jetzt sehr dramatisch. Aber ich werde natürlich versuchen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich war jetzt schon ganz oft im Wald, war jetzt heute zum Beispiel joggen in der Dresdner Heide, was sehr, sehr schön ist bei diesem Aprilwetter. Und ich werde natürlich versuchen, weiterhin kreativ zu sein, aber vielleicht auch manchmal den Körper sprechen lassen, der jetzt auch ganz stark ruft, faulenze doch bitte einmal ein bisschen.
Macbeth in Dresden geplant, aber nicht aufgeführt. Christian Friedl, Schauspieler, Regisseur, Musiker. Ich habe ihn um 19.30 Uhr heute erreicht. In Dresden um 19.30 Uhr wäre der Vorhang, auch der eiserne Vorhang, aufgegangen für diese Aufführung. Herr Friedl, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Vor einer Woche hat sich der peruanische Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa in einem Zeitungsartikel zum Coronavirus geäußert. Wir hätten jetzt nicht diese Krise, wenn China ein demokratisches Land und keine Diktatur wäre, hat er dort geschrieben. Die chinesische Regierung habe kostbare Zeit verloren, weil sie anfangs das Virus unter den Tisch gekehrt habe. China reagierte erbost auf den Artikel. Vargas Llosa, der einmal fast Präsident Perus geworden wäre, er ist und bleibt ein politischer Mensch, der sich in öffentliche Debatten einmischt. Sein neuer Roman »Harte Jahre« erscheint jetzt am Montag auf Deutsch. Im Zentrum des Buches steht ein Putsch in den 50er Jahren, ein Putsch, der ganz Lateinamerika geprägt hat. Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und Mario Vargas Llosa in Spanien besucht.
Eine Gummimaske, wie lustig. In Pantoffeln sitzt Mario Vargas Llosa auf dem Sofa in seinem Haus in Madrid und legt kurz aus Spaß die monströs wirkende Atemschutzmaske an, die ich ihm mitgebracht habe. Es ist der 3. März. Bis zu diesem Tag ist in Spanien erst ein Mensch an den Folgen des Coronavirus gestorben. Vargas Llosa und ich sind uns noch nicht im Klaren über die Folgenschwere der Epidemie. Allerdings haben wir uns schon ohne Handschlag begrüßt und ich habe einen Einwegmundschutz dabei und frage den Literaturnobelpreisträger, ob ich ihn zu seiner Sicherheit tragen soll.
Nicht nötig, obwohl es ja heißt, das Virus stelle vor allem eine Gefahr für alte Menschen dar und ich gehöre zu dieser Kategorie. Tja, große Angst habe ich ehrlich gesagt nicht.
Mehr sorgt sich der 83 Jahre alte peruanische Autor um die Probleme Lateinamerikas, die ihre Wurzeln auch in der Geschichte haben. In seinem neuen Roman »Harte Jahre« lässt Vargas Llosa den Leser auf spannende Weise nacherleben, wie es 1954 zum von der CIA unterstützten Militärputsch in Guatemala kam. Am Anfang des Putsches, der gravierende Folgen für Lateinamerika haben sollte, stand eine Lüge. Die in Guatemala sehr aktive US-amerikanische United Fruit Company, heute Chiquita, fürchtete Gewinneinbußen, weil der Präsident Guatemalas, Jacobo Arbenz, sein Land durch Reformen wie die Einführung von Gewerkschaften modernisieren wollte. Um Arbenz loszuwerden, setzte United Fruit eine Lüge in die Welt, die Präsident Eisenhower und namhafte US-amerikanische Zeitungen in Zeiten des Kalten Kriegs gerne verbreiteten. Arbenz sei Kommunist.
Es la primera vez, yo creo que surge un fenómeno de fake news.
Das war wohl das erste Mal, dass das Phänomen der Fake News in der Welt auftauchte. Die Vorstellung, Arbenz übergebe sein Land nach und nach der Sowjetunion. Es gab damals nicht mal einen einzigen Russen in Guatemala. Arbenz war Antikommunist.
Aber es kam zum Putsch. Arbenz, der bis dahin die US-amerikanische Demokratie bewundert hatte, musste abdanken.
Viele junge Leute wie ich haben damals gesagt, die USA werden es nie erlauben, dass die Demokratie nach Lateinamerika kommt. Was machen wir dann? Na, dem Beispiel Kubas folgen.
Denn Fidel Castro, der anfangs wie Arbenz noch sozialdemokratische Ideen hatte, radikalisierte sich als Reaktion auf den Putsch und wandte sich dem Kommunismus zu. In Lateinamerika bewaffneten sich 3 Jahrzehnte lang junge Menschen, um für radikale linke Ideen zu kämpfen und, interpretiert Mario Vargas Llosa, festigten dadurch nur noch die Militärdiktaturen. Und Guatemala? Der militärische Anführer des Putsches wurde selbst Präsident des Landes, aber 1957 ermordet. Dessen Geliebte, schillernd wie dubios, verließ noch in derselben Nacht das Land mit einem Killer aus der Dominikanischen Republik. Hinter der weiblichen Romanfigur verbirgt sich eine reale Frau, wohl eine ehemalige CIA-Mitarbeiterin. Vargas Llosa hat sie in den USA interviewt und darüber im Epilog des Romans geschrieben. Auch im Hauptteil hat man hier und da das Gefühl, der Schriftsteller trete hinter den Journalisten zurück, was dem Buch nicht immer gut tut. Bis heute behauptet die mutmaßliche Ex-CIA-Mitarbeiterin allen Fakten zum Trotz, Jacobo Arbenz sei Kommunist gewesen. Fragt sich, ob ohne diese Lüge, die den Präsidenten Guatemala stürzte, Kuba heute ein sozialdemokratisches Land wäre. Mario Vargas Llosa zögert.
A mí no me gusta mucho.
Ich spekuliere nicht so gerne über Geschichte, die es nicht gegeben hat. Ich glaube aber, dass der eindeutig von der CIA organisierte Putsch gegen Arbenz damals die Möglichkeit eines großen demokratischen Wandels in Lateinamerika stark verringert hat.
Ohne diesen Putsch wäre Mario Vargas Llosa wohl nicht vorübergehend Kommunist geworden. Heute ist er ein überzeugter Demokrat und Liberaler, der sich noch immer in politische Debatten einmischt. Die Europäer sollten die Flüchtlinge als Chance begreifen, anstatt Angst vor ihnen zu haben, sagt er noch, bevor wir uns verabschieden.
Ich glaube, dass das Coronavirus gefährlicher als die Einwanderung ist.
Tobias Wenzel hat Mario Vargas Llosa getroffen und mit ihm über seinen neuen Roman Harte Jahre gesprochen. Thomas Browot hat das Buch aus dem Spanischen übersetzt. Es erscheint am Montag bei Surkamp.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Geiger Helmut Stern ist tot. Dies hat der RBB aus Familienkreisen erfahren. Stern war 34 Jahre lang Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. 1928 in Berlin geboren, konnte Stern nach den Novemberpogromen mit seinen Eltern nach China fliehen, bevor er Konzertmeister des Israel Philharmonic Orchestra wurde. 1961 kehrte er nach Berlin zurück, wo er bei den Berliner Philharmonikern als Konzertmeister und Orchestervorstand tätig war. Ihm ist es gelungen, das Orchester erstmals nach Israel zu führen, wo es mit dem Dirigenten Daniel Barenboim Triumphe feierte. Stern hat nach seiner aktiven Zeit als Geiger ab 1994 in unzähligen Schulklassengesprächen als Zeitzeuge gewirkt. Die Berliner Schaubühne hat ihren Spielbetrieb auf die virtuelle Bühne verlegt. Auf der Webseite des Theaters steht seit heute von 18.30 Uhr bis Mitternacht kostenfrei ein Online-Ersatzspielplan mit täglich wechselndem Programm bereit. Zu sehen sind Fernsehaufzeichnungen von Schaubühneninszenierungen aus verschiedenen Jahrzehnten, darunter von Peter Stein, Luc Bondy, Klaus-Michael Grüber und Andrea Breth. Es sei naheliegend, mit Henrik Ibsens Volksfeind zu beginnen, sagte der künstlerische Leiter Thomas Ostermeier. In dem Stück bedrohe das verseuchte Grundwasser eines Badeorts die Gesundheit der Menschen und es entbrenne ein Konflikt um die Frage, was vernünftigerweise zu tun sei. Die Ensemblemitglieder beteiligten sich an dem Programm mit kleinen Videobotschaften aus der häuslichen Isolation. Mit einem eindringlichen Appell hat der Rapper Eko Fresh dazu aufgerufen, die von den Behörden aufgestellten Regeln zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen habe ihn um diese Nachricht gebeten, erklärt Fresh in dem Video.
Ich bin ungern der Überbringer von schlechten Neuigkeiten, aber diesmal muss es sein. Freunde, was soll das? Was soll das, sich trotzdem zu treffen, gerade in dieser Zeit? Was soll Grillpartys, Corona-Partys und so weiter? Was soll das? Das ist doch nicht die richtige Einstellung. Wir müssen jetzt aufeinander Acht geben, müssen die Älteren, die Kranken, die Vorerkrankten, die Behinderten und so weiter respektieren und uns auch um die kümmern, auch indirekt. Wir müssen zusammenhalten. Bitte haltet euch an die Regeln, umso schneller ist das Ganze doch vorbei. Ihr seht doch in anderen Ländern, was da mittlerweile für Maßnahmen durchgezogen werden. Ja? Also, reißt euch zusammen, Freunde.
Das Filmfest Dresden wird wegen der Corona-Krise auf September verschoben. Die 32. Ausgabe soll nun vom 8. bis 13. September stattfinden, wie die Organisatoren heute mitteilten. Die Veranstaltung zählt zu den höchst dotierten Kurzfilmfestivals Europas. Im vergangenen Jahr standen knapp 400 internationale Kurzfilme, Workshops, Podiumsdiskussionen und selten gezeigte Filme auf dem Programm. Ob das Festivalprogramm im September wie geplant oder mit Einschränkungen stattfindet, werde noch geprüft.
Livestreamings oder aufgezeichnete Vorstellungen oder auch Diskussionsrunden. In Zeiten der Corona-Krise entdecken viele Theater das Netz als Plattform, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Wir haben darüber in den vergangenen Tagen mehrfach unter verschiedenen Aspekten berichtet. Dass diese, wenn man so will, Schnellschüsse nicht der Weisheit letzter Schluss sein können, das hat am Montag der Regisseur Christopher Rüping hier im Fazitgespräch festgestellt. Und er hat prognostiziert, dass die Krise die Entwicklung neuer, digitaler Theaterformate beschleunigen wird. Eine Sparte experimentiert schon länger mit eigens fürs Netz entwickelte Form, der Tanz nämlich. Und darüber möchte ich nun mit Dorion Weigmann sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Tanz im Netz zu erleben, fürs Netz komponiert. Was hat sich denn da in den vergangenen Jahren entwickelt?
Ja, der Tanz hat tatsächlich, würde ich denken, an der Stelle eine Art von Schrittmacherfunktion übernommen, indem nämlich dort nicht nur einfach abgefilmte Inszenierungen, so wie wir es jetzt bei den Livestreams erleben oder bei den Konserven, die eben auf die Theaterkanäle gestellt werden, zu sehen ist, sondern tatsächlich Inszenierungen, die ganz speziell für eine dritte Bühne, eine Digitalbühne, die manche Bühnen unterhalten, gemacht worden sind. Und diese Formate sind tatsächlich anders als, ganz logischerweise anders als das, was eine abgefilmte Inszenierung ausmacht. Und sie sind teilweise sehr avanciert.
Gibt es denn so ein paar Künstler, die diese Kunstsparte ja wie Avantgardisten irgendwie vorangebracht haben?
Also es gibt unter den Filmemachern ganz sicher welche, vor allem in Frankreich. Man muss sagen, es gibt vor allem zwei Theater, die damit sehr stark experimentiert haben, nämlich einmal die Pariser Oper und das andere ist das Scottish Ballet, das seit Jahren eine Digital Season jedes Jahr neben seinem Bühnenprogramm unterhält. Und in dem Zusammenhang haben sowohl Paris als auch die Schotten wirklich namhafte Filmemacher gewonnen, die ihnen diese Filme machen. Und sie haben Choreografen bis hin zu Weltrang-Choreografen wie William Forsythe geholt und auch dafür bekommen.
Nennen Sie doch da vielleicht mal ein Beispiel aus Paris.
Ich nenne ein Beispiel aus Paris, was ich besonders schön finde, weil es eine Art Kreislauf ergibt im Grunde. Und zwar in Paris heißt es Troisième Stage, kann man ohne weiteres aufrufen über die Website der Pariser Oper und sieht dann so verschiedene kleine Clips, die man antickern kann und unter anderem einen Clip, der heißt Les Indes Galantes, ist eine Umsetzung der französischen Barockoper mit Crump, was ein ganz bestimmter Urban Street Dance Style ist und das ist ein ganz unglaubliches kraftvolles, energievolles Spektakel im Grunde genommen. Und was toll daran ist, man sieht, dass dieser Film ist tatsächlich von dem Regisseur Clément Cogitore extra für dieses Format gemacht. Er hat dann später auf der Bühne, auf der Bastille-Oper, eine Inszenierung gemacht. Und diese Inszenierung wiederum lässt sich momentan, das ist für die langen Abende auch ganz geeignet, über Arte TV Mediathek angucken.
Also man kann beides vergleichen.
Man kann beides vergleichen und man hat sozusagen wirklich den kompletten Kreislauf.
Und wir können das jetzt nicht sehen im Radio, aber wir können es etwas hören. Diese wunderbare Musik von Jean-Philippe Rameau. Hier ein Ausschnitt. Soweit dieser Ausschnitt aus diesem Ballett, aus dieser speziell fürs Internet geschaffenen Version von Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Frau Weigmann, was macht denn jetzt die dramaturgische oder auch die ästhetische Qualität dieser, ja, soll ich sagen, dieser neuen Sparte aus?
Ja, es ist eine neue Sparte. Das finde ich das Entscheidende daran. Es gibt noch ganz wenige Bühnen bisher, die in größerem Rahmen damit experimentieren. Ich denke mal, nach Corona werden wir da vielleicht echt eine Entwicklung sehen, weil man das einfach entdecken wird, dass das ein toller Kanal ist. Und das Besondere macht natürlich aus, dass es eine ganz andere Ästhetik hat als auf der Bühne. Weil ich habe eine Kamera, die Kamera tanzt im Grunde genommen, bewegt sich unablässig mit. Ich kann eintauchen, jetzt gerade bei Rameau tauche ich ein in die Menge, ich tauche aus ihr heraus. Ich bin ganz hautnah dran an den Akteuren und ich habe auf diese Art und Weise eine ganz andere Wahrnehmung. Es ist eben keine Bühnensituation mehr.
Also auch fast zwangsläufig, dass das dann dieser Impuls dann auch vom Tanz ausgeht?
Ja, finde ich schon. Und zwar deshalb, weil es so unmittelbar ist. Es ist keine sprachliche Barriere dazwischen. Es ist sozusagen auch nicht das, was man im Gesang hat, dass doch eine bestimmte Art von Haltung sein muss, sondern es kann ganz unvermittelt aus dem Körper kommen im Grunde genommen. Und das ist toll daran.
Kann sich daraus langfristig sowas wie eine Konkurrenz entwickeln? Also Tanz im Netz in Konkurrenz zu Tanz auf der Ballettbühne?
Ich sehe das nicht so. Ich glaube nicht, dass es da eine Konkurrenz gibt, weil das Live-Erlebnis immer was anderes ist. Und wir werden das ganz sicher beibehalten und wir werden es lieben, wie wir es bisher auch geliebt haben. Aber wir haben, wenn wir es in die Digitalbühnen ziehen, ein anderes Publikum, was wir ansprechen, auch andere Generationen. Auch das muss man, glaube ich, ganz klar sehen. Man kriegt auf die Art und Weise natürlich auch viel jüngere Leute dazu, sich das anzuziehen, weil das was Cooles hat auch. Und ich sehe insofern da überhaupt keine Konkurrenz. Im Gegenteil, ich sehe das als absolute Bereicherung und würde mir sehr wünschen, dass mehr Bühnen davon Gebrauch machen.
Einige Links stellen wir auf unsere Internetseite. Da finden Sie das dann auch das, worüber Sie gesprochen haben, Frau Weigmann. Da betreten Künstler wirkliches Neuland auf diesen digitalen Tanzbühnen. Erklärt, erläutert, vorgestellt von Dorion Weigmann. Dankeschön.
Bitte.
Die Kunsthalle Wien hat seit ihrer Gründung 1992 eine ziemlich unruhige, wechselvolle Geschichte erlebt. Zunächst ein Provisorium in einem gelben Container am zentralen Karlsplatz, wenige Meter zum Beispiel von der Staatsoper entfernt. Inzwischen hat sie einen größeren Standort, und zwar im sogenannten Museumsquartier. Vor einem Jahr hat der Kurator Nikolaus Schaffhausen seinen Vertrag vorzeitig gelöst unter heftigen Vorwürfen an die Wiener Kunstszene, der er einen Rechtsruck unterstellt hatte. Die Zuschauerzahlen waren auch eingebrochen und jetzt also seine Nachfolge. Und diese Nachfolge, die trat ein Kuratorinnenkollektiv aus Zagreb an mit dem sonderbaren Titel What, How and For Whom WHW. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag und also noch vor der Corona-bedingten Schließung aller Kultureinrichtungen in Österreich, gab es einen, wenn man so will, Museumsneustart, einen Neuanfang mit der Eröffnung der ersten Ausstellung unter neuer Leitung. Carsten Probst hat die Ausstellung noch vor dem großen Lockdown gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend.
Die neue Leitung der Kunsthalle Wien, ein Kuratorinnen-Trio. Wofür stehen die drei?
Ja, für mich ist eigentlich erstmal deren Berufung eigentlich der Hinweis, dass Nikolaus Schaffhausens Vorwürfe an diese Wiener Kunstszene, die Sie jetzt eben schon genannt haben, bei seinem Abgang doch ein bisschen mehr Eindruck gemacht zu haben scheinen, als es am Anfang den Anschein hatte. Man hatte ihn ja so ein bisschen als Verräter bezeichnet, der jetzt die Flucht ergreife und vor den politischen Verhältnissen damals noch mit der FPÖ in der Regierung. Aber WHW, also die drei Kuratorinnen Yvette Kurlin, Natascha Illich und Sabina Sobolowitsch, die stehen ihrerseits eben für eine ausgewiesen linke, für eine feministische, man kann fast sagen neomarxistische Sicht auf die Gegenwartskunst. Zumindest beschäftigen sie sich eigentlich immer so ein bisschen mit der Frage, ja, wie die Thesen der linken Avantgarde aus den 20er Jahren, aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts auf die postkapitalistische Gegenwart jetzt heute eigentlich zu beziehen sind. Das hat man bei der Istanbul-Biennale zum Beispiel gesehen, die sie 2009 mal kuratiert haben. Und interessant vielleicht auch noch dieser Name What, How and For Whom. Damit beziehen sie sich auf die drei Grundfragen jeder wirtschaftlichen Organisation und haben dann sozusagen das auch in einem Projekt zum Kommunistischen Manifest zum ersten Mal zum Titel einer Ausstellung gemacht. Also danach benennen sie sich quasi ganz direkt. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass die Stadt wahrscheinlich auch mit dieser Benennung zeigen wollte, dass sie diese Vorwürfe von Schaffhausen nicht auf sich beruhen lassen, dass sie also keinesfalls der Diskussion mit dem rechten Spektrum ausweichen. Und man muss natürlich andererseits eben den Publikumsmangel sehen. Also die drei Kuratoren haben natürlich die Aufgabe, das Haus erstmal ganz neu in Wien zu profilieren.
Jetzt also die erste Ausstellung. Macht denn diese Ausstellung irgendwie Hoffnung? Was ist denn da überhaupt zu sehen? Wir sollten ja jetzt auch mal ein bisschen konkret werden und nicht nur auf der Metaebene uns bewegen.
Genau, ja, also es ist natürlich eigentlich schon zu sehen, dass man vom Ausstellungsstil her sich mehr um Anschaulichkeit bemüht, so um Dialog auch mit dem Publikum. So dieser etwas längliche Titel von Brot, Wein, Autos, Sicherheit und Frieden, der soll eigentlich andeuten, dass es um die Idee des guten Lebens geht. Wien sieht sich ja auch immer noch so ein bisschen als die Stadt des guten Lebens. Und das, was für viele eben essentiell dazugehört, eben unter anderem Autos, Sicherheit und Frieden, diese Begriffe sind ja so ein bisschen auch ambivalent geworden durch die Flüchtlingskrise, durch die Klimakrise und so weiter. Also Kunst tritt hier so ein bisschen wie so ein Orakel auf, kann man fast sagen, in dieser alten Rolle. Wie sieht es in der Welt der Zukunft aus, wenn all diese Begriffe, dieses gute Leben so ein bisschen fragwürdig geworden ist? Ja, und da wird eher relativ viel Zusammenhalt jetzt neu beschworen. Die Auswahl der Künstlerinnen, da wird sehr auf Diversität geachtet. Gleich am Anfang findet man eine sehr auffallende Arbeit von der italo-senegalesischen Künstlerin Aci Gie, die also die Wände mit dem gelb-roten Werbedesign der Schweizer Brühwürfelfirma Maggi, nennt man das ja in der Schweiz, tapeziert hat. Und sie selbst ist auch in Verkleidung in diesen Farben zu sehen auf Fotografien. Dazu muss man wissen, Maggi hat riesige Verkaufszahlen in Afrika von diesen Brühwürfeln und ist fast schon so ein Inbegriff des guten Lebens dort, der guten Küche geworden, sagt also auch die Künstlerin. Eine andere sehr auffallende Arbeit von Andreas Siegmann. Er hat Köpfe so einflussreicher Ökonomen in Plastilin nachgebildet, sozusagen eine große Ahnenreihe des Kapitalismus. Oder sehr schön auch eine Arbeit von Mladen Stilinovic, international vielleicht der bekannteste kroatische Gegenwartskünstler. Die besteht einfach aus Geldscheinen, die an die Decke gehängt sind, aber gerade so, dass wenn man sich ausstreckt, sie noch nicht erreicht. Aber jeder muss sich natürlich dazu verhalten. Aber es gibt eben auch eine andere Art von Arbeiten in dieser Ausstellung. Die beruhen eher so auf Performances, auf Workshops. Das sieht man eigentlich gar nicht richtig, sondern das sind nur so Ergebnisse oder oder Hinweise darauf. Also irgendwie entzieht sich diese Ausstellung teilweise in einen Raum von Tätigkeiten, die jetzt alle nicht stattfinden können.
Nochmal zurück auf Nikolaus Schaffhausen, den Vorgänger, der ehemalige Chef. Er war mit seinen Konzepten ja ziemlich oft auf Metaebenen unterwegs. Was machen denn die drei Kuratorinnen anders?
Also es ist kein großer Umbruch, muss ich sagen.
Wieder Metaebene.
Ja, WHW haben eigentlich schon zu erkennen gegeben, dass sie Schaffhausens Arbeit eigentlich auch schätzen. Sie haben auch sein Programm noch jetzt auslaufen lassen, ganz regulär. Was wirklich anders ist, ist, dass sie betonen, wie wichtig ihnen der Kontakt zu den Wienern ist, also zu dem Publikum, dass sie die Hand ausstrecken, dass sie sie beteiligen wollen an Ausstellungen, eben mit solchen Projekten, die im Hintergrund von solchen Arbeiten, teilweise künstlerischen Arbeiten laufen. Dann schauen sie auch sehr stark, auch anders als Schaffhausen, auf die Wiener Kunstszene selbst. Also jetzt werden zumindest für das weitere Programm geplant, sind 2 Einzelausstellungen von Künstlerinnen aus Wien. Das hat Schaffhausen nie gemacht, hat immer international geschaut, nie auf die lokalen Bedingungen. An allen Ecken und Enden hören Sie also die Forderung nach der solidarischen Gesellschaft als Gegenentwurf zur kapitalistischen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Corona aktuell auch. Ja. Aber hier in der Ausstellung geht es eigentlich vor allem so um Kolonialismus und Klimakrise und ähnliche
Dinge. Wie schätzen Sie das denn ein, Herr Probst? Kann die Kunsthalle denn ihre bisherigen Probleme mit diesem Trio lösen? Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, oder Sie hatten das ja erwähnt, dieses Publikum-Desinteresse eigentlich.
Ja, genau. Es wäre also unglaublich wichtig eigentlich. Die Kunsthalle gibt es ja seit 92, hat sich eigentlich sehr gut etabliert. Ist auch eine wichtige Institution innerhalb dieser ganzen sehr arrivierten Kunstinstitutionen in Wien. Es wäre also wichtig, dass die ihr Profil wieder ein bisschen schärft. Die Stadt hat auch ganz demonstrativ, das finde ich sehr bemerkenswert, den Etat erhöht. Normalerweise geht er ja runter, wenn das Publikum nicht mehr so kommt. Aber die haben es jetzt erhöht. Also die Stadt ist guten Mutes, dass man was Neues machen kann. Entscheidend finde ich wirklich das, was wir jetzt eben schon gesagt hatten, dieses Zugehen auf die Wiener, auf das Publikum, das kommen soll, auch auf die Leute, die vielleicht normalerweise nicht in Kunsthallen gehen, und dass man versucht, die einzubinden in Projekte. Und das scheint zumindest als Vorhaben bei den drei Kuratorinnen angekommen zu sein.
Also ganz offensichtlich gute Bedingungen zum Neustart der Kunsthalle Wien durch dieses Kuratorinnen-Trio WHW. Carsten Probst mit einer Einschätzung und mit dem Besuch dieser ersten Ausstellung. Herr Probst, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Lautet Friedrich Hölderlins berühmte alte Klagefrage, der ein Virus dieser Tage zu unvermuteter Frische verhilft. Doch davon später mehr. Zunächst aus Anlass seines 250. Geburtstags zu Hölderlin selbst. Unabhängig von seinem späteren Wahnsinn, Hölderlin hatte schon einen an der Waffel, oder? Eröffnete Ijoma Mangold in der Wochenzeitung Die Zeit das Gespräch mit dem Schriftsteller Heinz Ott, Autor des Buches Hölderlins Geister. Wohl wahr, wie kann einer über dürftige Zeit maulen, wenn seine Zeitgenossen Goethe, Schiller, Kleist, Hegel und Schelling heißen? Das hat mit Hölderlins äußerst übersichtlichem Geschichtsbild zu tun, erklärte Ott. Demnach war am Anfang bei den alten Griechen alles herrlich harmonisch und schön. Dann kam mit dem Christentum die schreckliche Götternacht, die andauert bis heute, und nun gibt es Hoffnung auf die Wiederkehr der Götter. Dachte jedenfalls Hölderlin, oder besser, davon träumte er dichtend. Denn Hölderlin hatte, laut einer Überschrift in der Tageszeitung Die Welt, Sehnsucht nach dem Absoluten. Aber nicht nur deshalb ist der Dichter, laut Tillmann Krause, heute nicht mehr angesagt. Von allen deutschen Klassikern ist er uns inzwischen am fremdesten geworden, betonte Krause. Der hohe Ton seiner Gedichte, das große Pathos seiner Weltsicht, das Verlangen nach Transzendenz, dazu die völlige Abwesenheit von Scherz, Satire, Ironie, bei umfänglichstem Bestehen auf tieferer Bedeutung, das alles liegt quer, aber nicht im Mindesten queer, zu unserer Zeit. In der Süddeutschen Zeitung erwähnte Alex Rühle das boshafte Bonmot des Germanisten Kurt Oesterle, Hölderlin sei nur noch die Eiger-Nordwand für Extremphilologen. Andererseits zitierte die Berliner Dichterin Nadja Küchenmeister Zeilen Hölderlins, die kein Mensch mit Herz ohne Regung hören kann. Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind, ich dir noch kennbar bin. Und mit dieser wohlklingenden Wortfolge, Sie ahnen es, wechseln wir in die Umstände halber dürftige Gegenwart. Wer Trost sucht, braucht Nudeln, behauptete die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Blick auf die verordnete Selbstisolation der Menschen. Und das mit dem Nudeltrost war ernst gemeint. Der Gourmetkritiker Jakob Strobel-Isserra, Edelfeder und Edelzunge, erklärte die Zubereitung einer recht einfachen Spaghetti Bolognese, die garantiert allen Kindern schmeckt, fügte ein feineres Rezept hinzu und war sich sicher, Corona ist zumindest einen schönen Abend lang vergessen. Das mag wohl sein, aber ist es eigentlich richtig, dass dem Kuschelwesen Mensch artfremdes Social Distancing verordnet wird und wir alle in der Wohnung hocken bleiben sollen? Die offene Gesellschaft wird erwürgt, um sie zu retten, wetterte der Zeithistoriker René Schlott in der SZ. Der Staat setzt die Menschen einem Experiment mit völlig ungewissem Ausgang aus, mit atemberaubender Geschwindigkeit und mit einer erschütternden Bereitwilligkeit seitens der Bevölkerung werden Rechte außer Kraft gesetzt, die in Jahrhunderten mühsam erkämpft worden sind. Das Recht auf Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Freizügigkeit, die Freiheit von Lehre und Forschung, die Freiheit der Berufsausübung, die Gewerbefreiheit, die Reisefreiheit. Alle Macht dem Virus? Eben das fragte sich auch die FAZ und überließ die Antwort Hinek Wissmann, Professor für öffentliches Recht. Gesellschaftliche Vereinzelung kann keine Dauerstrategie über Wochen und Monate sein und staatliche Hilfsversprechen leben von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren können. Es sollte nicht der merkwürdigen Vorstellung Vorschub geleistet werden, man könne in unserer ausdifferenzierten Gemeinschaft auf längere Zeit systemrelevante von sonstigen Tätigkeiten unterscheiden und der Staat gewährleistet mit seiner Macht, sprich Kreditwürdigkeit, die Arbeitswelt. Es ist doch andersherum. Nur indem die übergroße Anzahl von Menschen jeden Tag ihren Beitrag leistet, werden Steuern und Beiträge erwirtschaftet, die den Staat in die Lage versetzen, überhaupt irgendetwas zu tun. Fazit des FAZ-Autors Hinek Wissmann: Wir müssen nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Freiheit verteidigen. Persönlich äußerte sich der Philosoph Maurizio Ferraris in seinen Notizen aus der Quarantäne, die in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen. Am Virus kann man sterben wie an so manchen anderen Dingen auch. Früher oder später sterben wir alle, was ja für unser Denken weiterhin einen Skandal darstellt. Den Tod kann man nicht denken. Aber es hat sein Gutes, dass das Coronavirus politisch korrekt ist und die Älteren, die schon länger leben, bevorzugt. Ich darf das sagen, weil ich mit meinem zarten Alter von 64 Jahren selber ein ideales Opfer bin. Einen deutlich anderen Akzent setzte in der Tageszeitung Uli Hannemann. Ich persönlich fürchte mich weniger vor der Krankheit als vor Depression und Langeweile. Aber ich persönlich ist meistens nur ein Synonym für Arschloch. Wir haben nun mal nur 107 kompetente Lungenärzte für 28.000 Intensivbetten. Genau deshalb bin ich froh, dass für mich so entschieden wurde. Idioten, Hedonisten und Harthörige muss man zur Vernunft einfach zwingen. Gähn. Tja, lieber Uli Hannemann, wenn es nach dem Schriftsteller Joshua Cohen geht, gibt es draußen vielleicht doch einiges zu tun. Cohen meldete sich jedenfalls aus New York und bekannte: Ich will nicht herzlos sein, nur ehrlich. Junge Amerikaner ohne Anstellung und ohne Krankenversicherung haben wirtschaftlich gesehen allen Grund, nicht drinnen zu bleiben. Sie haben jeden Anreiz, die Infektion unter ihren Eltern zu verbreiten. Immerhin haben ihre Eltern den Planeten zerstört und ihre Zukunft gestohlen. Wenn sie dafür nicht Rache nehmen wollen, ist das entweder ein Zeichen ihrer Feigheit oder ihrer Liebe. Das war's. Lassen Sie sich nicht von Bangigkeit erdrücken. Behalten Sie Hölderlin im Ohr. Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte.
Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.